Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Alex Wertz. Ein Krankenhaus darf einem Arzt nicht grundsätzlich verbieten, eine Abtreibung durchzuführen. Das hat das Oberlandesgericht in Hamm entschieden. Ein Chefarzt hatte gegen seine eigene christliche Klinik geklagt. Laut einer Anweisung durfte er, abgesehen von wenigen Ausnahmen, keine Abtreibungen machen. In der ganzen Klinik nicht und auch nicht in seiner eigenen Privatpraxis. Das Gericht sagt, dass die Anweisung nur rechtens ist, wenn Patientinnen und Patienten stationär ins Krankenhaus kommen. Der Kläger bietet dort aber auch ambulante Behandlungen als Kassenarzt an. Bei dieser Tätigkeit und in seiner Privatpraxis sei die Klinikanweisung illegal. Hunderttausende Menschen hatten den Arzt in einer Online-Petition unterstützt. Auch jetzt vor dem Gericht gab es eine Solidaritätsdemo. Der Berliner Flughafen BER hat den Betrieb vorübergehend eingestellt, wegen plötzlichen Glatteises. Eine Sprecherin sagt, dass im Moment keine Starts und Landungen möglich sind. Die Glätte sei extrem gefährlich. Wann wieder Flüge gehen, ist noch unklar. In der Nacht gilt aber sowieso ein Flugverbot. Das Winterwetter hatte dem Hauptstadtflughafen schon tagsüber Probleme bereitet. Wegen gefrierenden Regens mussten Flugzeuge vor dem Start enteist werden. Es gab Verspätungen und Ausfälle. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch kommende Nacht vor Glatteis, vor allem im Nordosten von Deutschland. Danone ruft noch mehr Chargen von Babynahrung zurück. Betroffen sind die Marken Aptamil und Milomil. Der Lebensmittelkonzern begründet den Rückruf mit neuen EU-Grenzwerten. Dabei geht es um einen giftigen Stoff, der in den Produkten enthalten sein kann. Der Stoff kann bei Säuglingen plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen. Fachleute raten, bei Symptomen sofort zur Ärztin zu gehen. Danone sagt, dass online gecheckt werden kann, ob das gekaufte Produkt betroffen ist, anhand des Haltbarkeitsdatums. Der Konzern hatte schon vor einer Woche Babynahrung zurückgerufen. Vor einem Monat hatte Nestlé das Gleiche getan, wegen desselben Giftstoffs. Russland ist bereit, mit den USA über einen neuen Deal zur Begrenzung von Atomwaffen zu verhandeln. Das aktuelle Abkommen läuft heute aus. Es verpflichtete die beiden Länder, eine bestimmte Zahl an Atomsprengköpfen nicht zu überschreiten. Russlands Regierungssprecher sagte, man bedauere das Ende des laufenden Deals. Wenn die USA wollen, sei man bereit, über eine Fortsetzung zu sprechen. US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass es einen neuen, besseren Atomvertrag braucht. Allerdings müsse auch China mit dabei sein. China wiederum sagt, dass es kein Interesse hat, weil es deutlich weniger Atomwaffen habe als Russland und die USA.
Das Wetter.
Heute Abend und in der Nacht im Osten und Nordosten gefrierender Regen, zum Teil unwetterartig. Minus 5 bis plus 1 Grad. Morgen oft bewölkt, ab und zu kann es wieder regnen und glatt werden. In der Nordosthälfte bis 4, sonst bis 12 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts.
Mehr Häuser sollen mit Wärmepumpen geheizt werden, auf den Straßen sollen mehr E-Lkw unterwegs sein, Fabriken sollen weniger CO2 ausstoßen. So will Deutschland weniger klimaschädliche Treibhausgase produzieren.
Das steht im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, aber was da drin steht, das reicht eben nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat vor wenigen Tagen klargestellt, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, dann muss die Politik mehr tun.
Noch knapp 2 Monate hat die Regierung Zeit, ein neues Klimaschutzprogramm vorzulegen. Wir sammeln in dieser Folge Ideen, was sie tun könnte, um die Emissionen stärker zu senken.
Und wir gehen der Frage nach, mit welchen Argumenten könnte sie die Menschen im Land überzeugen, dass mehr Klimaschutz richtig ist.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo, ich bin Matthias Wurms.
Und ich bin Aglaya Dane. Und wenn man es hört, es klingt vielleicht ein bisschen anders, ich bin heute aus dem Homeoffice, um niemanden anzustecken.
Und wir sind aus dem Team der Wissensnachrichten bei Deutschlandfunk Nova.
In diesem Podcast gucken wir immer auf Themen rund um Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Und diese Woche wollen wir uns Gedanken darüber machen, was eigentlich konkret möglich ist in Deutschland, um die Treibhausgasemissionen stärker und schneller runterzubringen.
Ja, Fachleute sagen, das ist nötig, damit Deutschland seine eigenen selbstgesteckten Klimaschutzvorgaben erfüllt. Und weltweit sind mit Blick auf die Pariser Klimaziele ja noch viel mehr Maßnahmen nötig.
Aber in Deutschland wehren sich einige Menschen gegen mehr Klimaschutz. Zum Teil stecken dahinter Ängste, dass es mehr Verbote geben könnte, dass das Leben teurer wird. Und viele haben gerade auch andere Sorgen. Aber es breitet sich auch eine eher irrationale Anti-Klimaschutzhaltung aus.
Deshalb fragen wir uns, mit welchen Argumenten kann man so skeptische Menschen überzeugen, dass es grundsätzlich, also trotz nachvollziehbarer Bedenken, was bestimmte Klimaschutzmaßnahmen angeht, warum es grundsätzlich wichtig ist, die Erderwärmung zu begrenzen.
Und Anlass für all diese Überlegungen ist ein Urteil, das diese Woche gefallen ist, am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Einige Klimaaktivisten sagen, dieses Urteil ist ein Paukenschlag.
Wir haben jetzt einen Titel in der Hand gegenüber der Bundesregierung, dass die Lücke geschlossen wird und wir werden unserer Verantwortung nachkommen.
Das ist Jürgen Resch, er ist Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Die hatte geklagt und hat jetzt vor Gericht gewonnen.
Und die Lücke, von der Resch spricht, die klafft zwischen den Klimazielen und dem, was mit dem Klimaschutzprogramm erreicht würde.
Matthias, das gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Also es gibt zum einen ein selbstgestecktes Klimaziel. 2030, also in 4 Jahren, sollen die Emissionen in Deutschland 65% niedriger sein als im Referenzjahr 1990.
Genau. Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt es auch konkrete Pläne, festgeschrieben eben in einem Klimaschutzprogramm. Das aktuelle ist von 2023, wurde also noch verfasst von der Vorgängerregierung von SPD, Grünen und FDP.
Ja, aber es ist eben so, guckt man sich die Klimaschutzziele an und vergleicht sie mit dem Klimaschutzprogramm, dann klafft da eben diese Lücke. Es werden 2030 voraussichtlich immer noch zu viele Treibhausgase in die Luft geblasen. Und es gibt dazu auch konkrete Zahlen.
Ja, es gibt sogar mehrere. Manchmal ist die Rede von 25 Millionen Tonnen, woanders von 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, also CO2 und andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas.
Ja, 25 oder 200, das kann einen schon verwirren, weil das ist ja schon echt ein großer Unterschied.
Ja, also die höhere Zahl, das war die Prognose von 2024. Seitdem wurden aber schon mehr Treibhausgase eingespart, als man gedacht hat. Deswegen ist die aktuelle Prognose niedriger. Diese 25 Millionen Tonnen CO2, die wir 2030 vermutlich noch zu viel in die Luft blasen, das ist aber auch ungefähr das, was das größte deutsche Kohlekraftwerk in den letzten Jahren im Schnitt pro Jahr an Treibhausgasen produziert hat.
Also wir müssen quasi bis 2030 bildlich gesprochen ein riesiges Kohlekraftwerk einsparen. Mhm. Zusätzlich ja zu all den anderen Klimaschutzmaßnahmen, die schon geplant sind und die zum Teil auch schon umstritten sind.
Ja, man muss aber sagen, das aktuelle Klimaschutzprogramm ist ja von 2023, kommt also noch von der Ampelregierung. Das heißt, die Frage ist doch, gilt das überhaupt noch?
Es ist so, es gilt noch, aber nicht mehr so lange. Die aktuelle Bundesregierung, die muss ein eigenes, neues Klimaschutzprogramm vorlegen. Und zwar hat sie nicht mehr so viel Zeit, bis spätestens 25. März, also so in gut 1,5 Monaten.
Und darin sollen dann ehrgeizigere Klimaschutzpläne formuliert sein?
Ja, so klang es zumindest kurz nach der Urteilsverkündung.
Wir werden jetzt alles, was an Defiziten bestanden hat, im alten Klimaschutzprogramm heilen durch das Programm 2026.
Das war Jochen Flassbart, der Staatssekretär im SPD-geführten Umweltministerium.
Heilen ist ja schon ein großes Wort. Ich bin da erstmal skeptisch, muss ich sagen. Die Bundesregierung unter Friedrich Merz, die stand ja beim Thema Klimaschutz in letzter Zeit eher auf der Bremse. Merz hat gesagt, er will das Heizungsgesetz nochmal ändern. Er will das geplante EU-Verbrenner ausstoppen. Er ist kein Fan vom Tempolimit und er betont immer wieder, dass die Wirtschaft nicht unter Klimamaßnahmen leiden darf.
Total. Es wird auch wirklich interessant sein, was dann wirklich drinsteht in diesem neuen Klimaschutzprogramm. Also wie Schwarz-Rot ambitioniertere Pläne vorlegen will, als die Ampelregierung es vorher getan hat.
Und wenn sich abzeichnet, dass es dann wieder eine Lücke gibt, dann könnte das auch rechtliche Folgen haben. Denn das hat dieses Urteil in Leipzig klar gemacht. Umweltschutzorganisationen können einklagen, dass Klimaschutzpläne der Regierung wirklich ausreichen, die Ziele zu erfüllen.
Und wenn Deutschland auf längere Sicht dann tatsächlich seine Klimaziele nicht einhält, dann kann es auch teuer werden. Dann drohen Strafzahlungen an die EU in Milliardenhöhe.
Wenn das Umweltministerium also Ende März sein Klimaheilungsprogramm vorlegt, was könnte denn da drin stehen?
Mir würde sofort einiges einfallen. Also ich meine zum Beispiel Tempolimit. Kostet nichts, hilft
viel. Das stimmt. Ja. Oder mir fällt ein, keine Verbrenner mehr neu zulassen. Aber das war ja schon mal beschlossen. Ja. Sorry.
Hatten wir auch schon mal. Ja, weil was könnte man noch nehmen? Gebäude dämmen, Heizungen erneuern. Aber das hatten wir halt auch alles schon, ne?
Hatten wir auch schon. Also ich grätsch da mal rein, bevor wir jetzt zu sarkastisch werden. Ich habe nämlich eine aktuelle Studie gefunden, die hat analysiert, welche Maßnahmen wirklich effektiv sind in Sachen Klimaschutz. Fachleute von Unis in München, Barcelona, Lausanne und Oslo, die haben untersucht, welche Maßnahmen in welchen Bereichen den größten Effekt haben. Und ganz vorne steht der CO2-Preis.
Das ist ja die Abgabe, die alle zahlen müssen, die Treibhausgase ausstoßen. Also wird zum Beispiel auf den Preis für Benzin draufgeschlagen, weil eben wer Benzin verbraucht, verursacht ja CO2. Dieser CO2-Preis, der steigt langsam immer weiter an. Und die Idee ist, dass es dadurch einen Anreiz gibt, weniger fossile Energien zu nutzen, weil es halt immer teurer wird. Erklär mal, was hat die Studie da in Bezug auf den CO2-Preis genau sich angeguckt?
Also es ging um ganz viele Maßnahmen in 40 Ländern im Zeitraum von 1990 bis 2022. Und es wurde geguckt, was haben die einzelnen Maßnahmen jeweils gebracht in den vier Sektoren Gebäude, Energie, Industrie und Verkehr. Also wie stark gingen die Treibhausgasemissionen runter? Und in allen Bereichen war der CO2-Preis unter den Top 5 der effektivsten Maßnahmen und bei den Gebäuden war er sogar einsam an der Spitze.
Okay, also diesen CO2-Preis, den gibt's ja in Deutschland, also können wir eigentlich einen Haken hintermachen. Zumindest gibt es den für die Industrie und für Treibstoffe, ne? Also Benzin, Diesel, Öl und Gas. Eigentlich sollte er ja auch ab diesem Jahr für Gebäude gelten, aber da hat die EU den Termin um ein Jahr verschoben. Könnte man jetzt sagen, da hätten sie mal die Studie gelesen.
Ja, nehmen wir den Haken erst nochmal weg. Die Autorinnen und Autoren, die sagen nämlich auch, dass es ganz wichtig ist, Maßnahmen langfristig umzusetzen, ohne sie eben immer wieder in Frage zu stellen. Und außerdem, klingt logisch, ist es wichtig, dass alles, was man tut, auch ineinander greift und sich ergänzt.
Wenn die jetzt 40 Länder untersucht haben, wie du gesagt hast, Matthias, dann gibt es ja bestimmt welche, die das besonders gut gemacht haben.
Ja, die Skandinavier sind ganz vorne, Schweden und Norwegen vor allem. Die haben nämlich alle Maßnahmen eingeführt, die besonders effektiv sind. Das zeigt also, dass das grundsätzlich politisch machbar ist. Polen und Tschechien waren dagegen besonders lahm bei der Umsetzung. Und zu Deutschland steht da drin, dass wir leicht mehr tun könnten mit einem Tempolimit.
Okay, da haben wir es wieder. Okay, gibt es denn noch außer Tempolimit und CO2-Preis was besonders effektiv helfen kann?
Ja, die Steuer auf Mineralöl, also noch was Benzin und Diesel und Heizöl teurer macht. Und der Ausbau von erneuerbaren Energien, also Investitionen in die Forschung und in den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie.
Naja, immerhin das, ne? Das machen wir ja alles schon.
Ja, und ich habe noch was gefunden, das machen wir aber nicht mehr, nämlich in Kernenergie investieren, also Atomkraftwerke bauen. Ja, das hilft auch sehr, Treibhausgasemissionen zu senken.
Ja, okay.
Hat halt andere Probleme damit.
Ja, ja, und die haben wir jetzt abgeschaltet. Also ich glaube, mit dem Thema sind wir durch.
Ja, also ich fasse nochmal zusammen, was die Studie sagt. Fossile Energien teurer machen, das funktioniert besonders gut. Und auf der anderen Seite erneuerbare fördern.
Jetzt müssen wir aber gucken, wie wir das umsetzen können, also oder wie die Politik das tun kann, welche Rahmenbedingungen sie schaffen muss.
Ja, dazu gibt es auch eine aktuelle Studie, diesmal von der Uni Hamburg. Die sagt erstmal, so wie sich die Politik und auch die öffentliche Meinung gerade entwickeln, wird es immer weniger realistisch, dass wir unsere Klimaziele einhalten können. Also die sind da ein bisschen pessimistisch.
Ja, das passt ja auch zu dem Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Das sagt ja auch, also gerade passiert nicht genug.
Ja, und als Beispiele nennen die Forschenden aus Hamburg, dass wieder neue Gaskraftwerke geplant und dass die Klimaziele aufgeweicht werden. Und dann schreiben sie, und das finde ich ganz entscheidend, für den Übergang zur Klimaneutralität, und das ist ja am Ende das Ziel, da braucht es nicht nur neue Technologien und neue Märkte, sondern es braucht auch eine Gesellschaft der Klimawende.
Okay, also jetzt sind wir gemeint.
Genau.
Und wenn ich mir aktuelle Umfragen anschaue, dann sind wir davon ja gar nicht so weit entfernt. Also es gab zuletzt ein paar Befragungen und da haben so rund 70% gesagt, dass sie sich große oder eher große Sorgen machen wegen des Klimawandels. Und fast genauso viele wollen, dass die Politik mehr tut.
Ja, aber die Forschenden aus Hamburg stellen fest, dass von den Akteuren, die was bewegen können, dass von denen kein einziger die Klimawende wirklich umfassend unterstützt. Weder die Bundesregierung, noch die Industrie, noch die Konsumenten. Die sagen, am meisten bewegen noch die Kommunen und die Klimaklagen.
Okay, zeigt ja auch die Klage, die gerade in Leipzig verhandelt wurde. Mhm. Wenn wir auf die anderen Akteure gucken, also woran hapert es da?
Also die Forschenden finden, dass vor allem die europäische und auch die weltweite Klimapolitik gar nicht ausreichen. Und sie stellen fest, dass auch die Klimaproteste nachgelassen haben. Und die Unternehmen sind sich auch nicht einig. Manche tun viel, andere gar nichts. Auch die Wirtschaftsverbände sind oft zurückhaltend, siehe Autoindustrie. Und was ich auch spannend finde, das betrifft dann wieder uns, da steht auch, dass aktuelle Konsummuster die Klimawende sogar ausbremsen.
Okay, Konsummuster, also damit ist gemeint, was passiert, wenn wir einkaufen gehen, ne?
Ob
wir
da den Klimaschutz. Mit uns meine ich du und ich, ja.
Ja, ob wir da an den Klimaschutz denken. Und Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute inzwischen auch ein bisschen müde sind, irgendwie im Supermarkt ständig drüber nachzudenken, ja, welchen CO2-Fußabdruck sie hinterlassen, wenn sie das und das kaufen und auch nicht mehr verzichten wollen, wenn es zum Beispiel darum geht, Fleisch zu essen.
Ja, deshalb sprechen die Forschenden auch von einem antiökologischen Backlash, also einer Gegenreaktion. Beste Beispiele dafür auch in der Politik der Streit ums Heizungsgesetz, die Bauernproteste. Und wenn dann schon beschlossene Ziele und Maßnahmen wieder in Frage gestellt werden, also wie jetzt zum Beispiel die Abschaffung der Steuervorteile für Agrardiesel, dann, sagen die Forschenden, wächst die Unsicherheit noch mehr, und zwar für alle, für Kommunen, für VerbraucherInnen, für Unternehmen.
Okay, aber haben die in der Studie jetzt nur erklärt, was alles schwierig ist und was nicht gut läuft, oder schreiben sie auch, wie es besser gehen könnte?
Tun sie auch, und zwar ziemlich ausführlich. Und ganz wichtig, sagen die, es muss sich strukturell was ändern, in der Gesetzgebung und in der Wirtschaft. Sonst helfen auch Verhaltensänderungen oder Selbstverpflichtungen gar nichts.
Da sind wir ja aber quasi wieder zurück bei der Idee von der Gesellschaft der Klimawende, ne?
Ja, genau. Im Kern geht es darum, Klimaschutz immer mitzudenken, sozusagen als Staatsräson. Das heißt auch, dass wir verschiedene Politikfelder nicht mehr getrennt betrachten. Also Wirtschaftsförderung und Klimaschutz zum Beispiel, die gehören einfach zusammen.
Bei der Ampelregierung war das ja auch so ganz, ganz konkret bei den Ministerien. Ne? Da war Robert Habeck Wirtschafts- und Klimaschutzminister.
Ja, stimmt.
Oder mir fällt auch der Green Deal der EU ein. Da hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ja ganz klar gesagt, bei diesem Programm geht es um Wachstum und um ökologische Wende gleichzeitig.
Ja, das ist ein positives Beispiel, wie das zusammengeht.
Ja, wo wir jetzt beim positiven Beispiel sind, kommt mir auch gleich ein Aber noch im Kopf. Also dieser Green Deal, der wird ja aber auch gerade wieder aufgeweicht. Ja. Ne? Also mehr Wirtschaftsförderung und eher weniger Klimaschutz. Auch mit dem Argument, dass das eben so viel Bürokratie verursacht.
Ja, da sagen die StudienautorInnen aber, dass diese Berichte, die Firmen abliefern müssen, also wo sie immer über viel Bürokratie klagen, diese Berichte über Klimaschutzmaßnahmen und auch über ihre Lieferketten, dass die extrem hilfreich sind.
Und es wäre ja auch Quatsch, wenn Firmen, die sowieso in neue Maschinen und Fabriken investieren, weil es eben gerade dran ist, wenn diese Firmen nicht gleichzeitig dafür sorgen, dass sie weniger Treibhausgase ausstoßen, indem sie eben diese neue Technik einsetzen.
Ja, dann müsste man die Investitionen einfach noch mehr in Richtung Klimaschutz lenken. Es ist aber offenbar schwierig. Siehe Verbrenner aus. Statt die Autohersteller zu zwingen, in neue Technologien zu investieren, macht man die Tür für Verbrenner wieder auf.
Und am Ende heißt doch Gesellschaft der Klimawende schon, dass wir unseren Lebensstil verändern müssen. Also alle gemeinsam, wie auch immer. Weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, mehr Bahn, wenn sie funktioniert. Also da kommen wir nicht drum rum.
Ja, genau. Es geht im Grunde um einen grünen Staat. Aber eben für viele ist das halt ein Schreckensszenario. Deshalb geht es eben auch darum, das positiv zu besetzen und dem den Schrecken zu nehmen. Also weniger über Verzicht reden und mehr über Lebensqualität und Gemeinwohl. Das hat auch die Transformationsforscherin Maya Göpel dem MDR gesagt.
Und deshalb ist dieses reine Wein einschenken, wo es eigentlich hingeht und wie dieser Übergangsprozess aussieht, aber vor allem auch, warum er sich lohnt und was mittelfristig auch an Besserungen eintritt, total relevant. Und das ist im parteipolitischen Gemetzel ganz schön unter die Räder geraten.
Und ganz wichtig ist, das schreiben Sie auch in der Studie, man muss den Umbau für alle bezahlbar machen. Zum Beispiel, indem man ein Klimageld einführt, indem man ärmere Haushalte gezielt unterstützt. Sonst gibt man denen Argumente, die gegen Klimaschutz sind, und dann werden die noch lauter und dann kann sich das halt hochschaukeln. Und am Ende geht es womöglich nicht nur nicht nach vorne mit dem Klimaschutz, sondern sogar zurück, so wie gerade in den USA.
Für eine echte grüne Transformation braucht es also wirklich viele Menschen, die Klimaschutzmaßnahmen unterstützen.
Aber wie klappt das am besten? Ja. Damit hast du dich beschäftigt, Aglaya.
Es gab dazu diese Woche eine interessante Studie, die rausgekommen ist im Fachmagazin PNAS Nexus. Ein internationales Forschungsteam hat Daten und Interviews von mehr als 30.000 Menschen in den USA ausgewertet. Also eine wirklich große Studie. Und da gab es wirklich einige Ergebnisse, die überraschend waren.
Okay, zum Beispiel?
Was nicht gut funktioniert, sind Botschaften, die mit Wut arbeiten oder mit Angst und Schuld. Also da geht es um Horrorszenarien, Bilder von Dürren und Überschwemmungen oder auch Leuten schlechtes Gewissen machen, wenn sie mal wieder mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. Mhm. Das verfängt nicht.
Ja, aber das kann ich verstehen. Also ich gehe da auch immer erstmal in Deckung und werde eher traurig oder frustriert, als dass mich sowas anspornt.
Ja, und was ich interessant fand, was auch nicht so viel bringt, den Leuten erzählen, dass Klimaschutzmaßnahmen in anderen Bereichen ja auch was Positives bringen können. Also zum Beispiel jetzt im Gesundheitssektor oder was Arbeitsplätze angeht.
Mhm. Das wirkt nicht? Also ich hätte gedacht, dieses Jobargument zieht immer.
Ja, davon sind die Forschenden auch ausgegangen. aber ihre Daten haben das nicht hergegeben. Okay. Also zu betonen, dass Klimaschutz auch viele positive Nebeneffekte hat, das hat bei den Leuten nicht gezogen.
Und was hat gezogen?
Erfolgsgeschichten. Also die Leute waren eher bereit, sich für Klimaschutz einzusetzen, wenn sie von Beispielen gehört haben, wo es geklappt hat. Also wo die Politik zum Beispiel aufgrund von Demos umgeschwenkt ist und Maßnahmen erlassen hat. Mhm. Und auch ein wichtiger Faktor, das Gemeinschaftserleben. Wenn die Leute davon ausgegangen sind, dass sie durch ihr Engagement für Klimaschutz neue Freunde finden würden, ein Gefühl von Zugehörigkeit, Gemeinschaftserleben, dann waren sie eher bereit, was zu tun.
Okay. Aber wenn ich mir so eine Familienfeier vorstelle, da sitzt dann Onkel Heinz, da sitzt Tante Hilde und die regen sich mal wieder auf über die hohen Spritpreise und die Ökos, die ihnen ihr Schnitzel verbieten wollen, da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die jetzt sagen, hey, da gehe ich mal hin zur Klimademo, da finde ich neue Freunde.
Ja, da musst du vielleicht andere Wege wählen. Also die wären vielleicht eher zugänglich für Argumente, die an moralische Werte appellieren.
Okay.
Oder auch daran, dass wir die unberührte Natur unserer, auch so ein großes Schlagwort, ne, unserer Heimat schützen müssen. Da gibt es nämlich auch interessante Ergebnisse in der Studie.
So nach dem Motto Klimaschutz als Bewahrung der Schöpfung.
Ja, da ging es auch um religiöse Werte. Die Studie ist ja in den USA durchgeführt worden und deshalb haben sich die Forschenden angeguckt, was bei Leuten ankommt, die republikanisch wählen. Die Partei von Donald Trump, die fährt ja gerade eher einen Anti-Klimaschutzkurs.
Ja.
Und bei Republikanern kamen Botschaften an, die an Werte wie Reinheit der Natur oder Heiligkeit der Natur appellierten. Und was eben auch funktionierte, waren Aussagen wie, wir müssen die besonderen Landschaften unseres Landes, die Naturschätze der USA schützen.
Okay, aber das bezieht sich ja jetzt alles auf die USA. Kann man diese Ergebnisse auch auf Deutschland übertragen?
In Teilen schon. Es gibt eine große internationale Studie, wo auch geguckt wurde, was Menschen vom Klimaschutz überzeugt. Und da wurden auch Leute aus Deutschland befragt. Und da kam heraus, mit negativen Emotionen arbeiten, nee, funktioniert nicht so gut, aber mit Werten schon.
Also die gute alte Moralkeule.
Ich würde sagen, es ist eher so eine Moralfahne, die man so freundlich hin und her schwenkt.
Okay.
Also es geht ja laut der Studie gerade nicht darum, den Leuten die Argumente um die Ohren zu knallen, wie so eine Keule, sondern eben an gemeinsame Werte zu erinnern.
Ja, also Maya Göpel, die Transformationsforscherin, die wir schon gehört haben, die sagt auch, dass Gemeinschaft ganz wichtig ist. Es ist nämlich so, dass in Umfragen ganz viele davon ausgehen, dass nur eine Minderheit mehr Klimaschutz will. Und dann fühlen sich die, die mehr wollen, alleine. Aber das stimmt ja gar nicht.
Ganz wichtig ist ja die Botschaft, dass wirklich nur 8% überhaupt sagen, ich bin gegen Klimaschutz. Und dass eben 60% durchaus mehr wollen. Und das wäre ja schon eine ganz, ganz zentrale Aussage, weil wir sehr stark Herdentiere sind. Also vielen fällt es leichter, Veränderungen mitzutragen, wenn sie das Gefühl haben, ah ja, das machen wir jetzt. Und da ziehen ausreichend Menschen mit, damit auch mein Beitrag in der Summe mit den anderen Beiträgen der anderen ein Problem in den Griff bekommen kann. Ist ja auch total gesund zu sagen, wenn alle anderen dort stehen bleiben, wo sie vorher waren, dann kriegen wir das Problem nicht in den Griff und ich bin die Einzige, die sich einschränkt.
Ja, dann gucken wir doch mal, was unser Beitrag sein kann.
Und ob wir das eine oder andere nicht auch hinkriegen, ohne uns einzuschränken. Vielleicht wird das Leben ja auch leichter.
Was geht?
Bei Social Media habe ich einen Post gesehen. Das ist ein Bild und da gibt es eine Zeichnung, da liegt eine Frau im Bett und darüber steht Rebranding my laziness as eco-friendly. Und dann Punkt 1, rarely washing my bedding.
Also sie wäscht ihre Bettwäsche nicht so oft aus Faulheit, tut aber so, als ging es ihr darum, die Umwelt zu schützen.
Ja, und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das auch in was geht. Also in dieser Kategorie, da stellen wir ja nachhaltige Ideen oder Projekte vor. Und ich finde, wir können auch mal darüber diskutieren, ob Faulheit da reingehört.
Ja, los. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Stift fallen lassen, ab nach Hause. Du bist ja schon zu Hause. Leg die Füße hoch, Mikro aus.
Es gibt tatsächlich Studien, wo Forschende ausgerechnet haben, dass wir weltweit wirklich viel CO2 einsparen würden, würden wir weniger arbeiten.
Siehste?
Also, ja, ist eine Idee. Ein deutscher Forscher ist zu dem Ergebnis gekommen, dass für ein klimaneutrales Deutschland maximal 6 Stunden Arbeit drin wären pro Woche.
Das klingt sehr faul. Aber jetzt überlege ich, wenn ich in der ganzen Zeit dann, die ich frei habe, rumreise, Sachen kaufe, Steaks esse, ist ja irgendwie auch nichts gewonnen fürs Klima, oder?
Ja, genau. Und das ist eben auch die Einschränkung dann bei diesen Studien, bei vielen. Für das Klima die Arbeitszeit radikal runterfahren, das ist eher eine hypothetische Sache und hätte wirklich zu weitreichende andere Folgen, die man auch gar nicht so absehen kann.
Ja.
Also deswegen kommen wir zu etwas Konkreterem, was ja auch schon angesprochen wurde, weniger waschen.
Ja, das finde ich auch super. Ich mache das auch schon. Also außer Unterwäsche ziehe ich im Grunde alles alles so lange an, wie es irgendwie geht. Selbst Socken, wenn ich nicht gerade Sneaker anhabe, so wie heute. Weil bei diesen Socken ist so, da kommt immer nur eine wieder raus aus der Waschmaschine. Also
ja, das ist auch nicht so nachhaltig. Oft. Da muss man ständig neue Socken kaufen. Und es ist tatsächlich was dran. Ökotest hat mal zusammengetragen, welche Textilien wirklich seltener in die Waschmaschine müssen, als viele von uns denken.
Ja, und was, welche sind das?
Jeans, Röcke, auch Pullis und Outdoor-Klamotten. Also bei diesen Textilien, also zum einen sind viele einfach ja nicht an unserem Körper direkt dran. Und deswegen reicht da oft einfach Auslüften. Außer jetzt zum Beispiel Outdoor-Klamotten sind wirklich durchgeschwitzt, muss man sich schon waschen. Mhm. Und auch BHs gehören dazu. Die haben zwar Hautkontakt, können aber locker mehrmals getragen werden.
Und was ist mit der Bettwäsche? Also wie in dem Post, den du da entdeckt hast, mein Bettwäsche abziehen und neu aufziehen ist ja auch viel Arbeit. Also da wäre ich auch gern fauler.
Ja, also ich habe mal von Leuten gehört, die machen das jede Woche und die können wirklich fauler sein. Also das ist nicht nötig.
Okay.
Ökotest sagt, Bettwäsche sollte mindestens einmal im Monat gewechselt werden. Im Sommer gerne auch häufiger, weil man halt schwitzt. Wo man leider wirklich gar nicht faul sein darf, sollte, sind Handtücher und Spülschwämme und sowas. Mhm. Die sind halt voll mit Keimen. Die gehören mindestens einmal pro Woche in die Waschmaschine.
Okay, das kriege ich hin. Aglaya, wir sind am Ende der Folge. Was nimmst du mit von heute?
Ich bin echt mal gespannt, was rauskommt bei dem neuen Klimaschutzprogramm, was der Umweltminister dann Ende März vorlegen muss. Also wir haben es ja gehört, sein Staatsminister hat gesagt, die bisherigen Defizite sollen geheilt werden. Ist eine große Ankündigung. Ja, mal gucken, ob auch geliefert wird. Und du?
Also ich finde es spannend, dass so viele Menschen denken, dass die Mehrheit keinen Klimaschutz will, obwohl es in Wirklichkeit andersrum ist. Und dass diese Fehleinschätzung uns im Grunde so ausbremst, weil dann ganz viele das Gefühl haben, sie stünden alleine da.
Ja. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Wir sind gerade dabei, Update Erde weiterzuentwickeln. Und dazu gehört auch, dass wir erstmal nur noch alle 2 Wochen erscheinen. Die nächste Folge gibt's also wieder am 20. Februar.
Deine Minute Natur.
So, Aglaya, hier in Köln war es heute richtig sonnig und gar nicht so kalt. Mhm. Ich habe mich schon wirklich ein bisschen wieder wie im Frühling gefühlt.
Ja.
Schön war das.
Ja, ich auch. Ach, schön. Deshalb haben wir jetzt auch einen Frühlingssound. Unsere Hörerin Barbara war letztes Jahr im Frühling in der Provence in Frankreich und hat uns dieses Froschkonzert mitgebracht.
Vielen Dank dafür, Barbara. Auch vielen Dank an Anneke Schäfer in der Redaktion und Irina Stuhlsatz in der Technik. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Deutschland.